Jetzt hab Dank, lieber Heiland, dass du gekommen bist in diese Welt. Und wir wollen dir auch mit dieser Frage entgegentreten, wie wir dich empfangen können, auch heute Abend. Wie wir dich in unser Herz, in unser Leben reinlassen können, mit all deiner Liebe, mit allem, was du für uns geplant hast, was du schon für uns getan hast, was du mit unserem Leben vorhast. Herr, dass wir als ganz normale Menschen zu dir kommen dürfen und das Besondere erleben dürfen, dass du, unser besonderer Gott, deine Geschichte mit uns hast. Hab jetzt Dank, dass wir heute Abend von Maria lernen dürfen. Vielleicht als allererstes diesen Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, weil das das Beste ist, was wir sagen können und was wir tun können, uns dir hingeben und dich handeln lassen in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du nur heute Abend segnest, dass du uns dein Wort durch sie aufschließt. Herr, füll du ihr Herz und auch unsere Herzen mit deinen Gedanken und mit deinem Frieden heute Abend. Sei du bei uns und rede du zu uns. Danke, dass du dieses Wunder immer wieder tust. Amen.
Also heute ist die fünfte Frau in der Reihe der Vormütter dran. Wenn ich jetzt Matthäus 1 betrachte, wo das Geschlechtsregister Jesu Christi aufgezeichnet ist, dann erinnern wir uns Tamar aus Vers 3. Juda zeugte den Peretz und den Serach, das waren die Zwillinge mit der Tamar. Dann Vers 5, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Dann auch Vers 5, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Das waren drei Frauengeschichten oder drei Fotos, die eigentlich leicht zu finden waren. Das waren einzelne Kapitel oder auch ein Buch, das Buch Ruth. Dann wurde es ein bisschen schwieriger, als wir bei der Frau von Uriah kamen, bei Bathseba. Vers 6 in Matthäus 1, Obed zeugte den Isai und Isai zeugte den König David und der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Das war ein Puzzle hier gestern, da haben wir einige Teile nicht gefunden, aber das ist nicht so schlimm. Und jetzt sind wir in Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Ganz auffallend bei diesem Vers in dem ganzen Stammbaum Jesu Christi ist, dass hier zum ersten Mal nicht das Wort zeugte verwendet wird, sondern Jakob zeugte den Josef und dann kommt es, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Hier wird nicht das Wort zeugt verwendet. Es ist Lukas, der ausführlich berichtet über die Umstände, in denen Jesus geboren wurde. Und wir haben in dieser Woche und Sie haben wahrscheinlich auch in der Woche vorher schon öfters nachgedacht oder gehört, Bibelstellen gelesen aus dem Lukas-Evangelium. Wir erfahren in Kapitel 1, Vers 23, dass der Engel Gabriel von Gott nach Nazareth gesandt wurde. Gabriel, der vor Gott steht, einer von nur zwei Engeln, die mit Namen in der Bibel genannt werden. Der andere ist Michael und beide kommen auch vor in dem Buch Daniel. Hier im Lukas-Evangelium spricht der Engel Gabriel mit einem ganz jungen Mädchen in Nazareth. Und er sagt ihr, dass sie, eine Jungfrau, die verlobt ist mit einem Zimmermann, Josef, aus dem Haus Davids, das wird unterstrichen, womit er auch ein Nachkomme von Abraham ist, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist und dass sie die Mutter des lang ersehnten Messias werden wird. Zu bedenken ist, und ich denke, dass das auch schon mal gesagt wurde, dass diese Menschen hier Jahre hinter sich hatten, worin Gott nicht gesprochen hatte. Es ist 400 Jahre Stille gewesen. Es hat sich 400 Jahre lang kein Prophet zu Wort gemeldet. 400 Jahre Stille gewesen, das ist lang. Und natürlich wurde jeder Sabbat in den Synagogen vorgelesen aus dem Tenach. Die fünf Mosebücher sind drin, die Propheten, die Geschriften, worunter die Psalmen, die Sprüche, auch das Buch Esther, wurde immer wieder vorgelesen. Und natürlich hat man auch immer bei den jährlichen Festen in Jerusalem immer wieder klar und deutlich gehört von den großen Taten Gottes in der Geschichte. Und in jüdischen Familien wurde und wird bis heute immer wieder erzählt, auch am Sabbat, immer wieder erzählt. Man kannte also Gottes Wort. Und man kannte die Gottesgeschichten, man kannte auch die Prophezeiungen in Bezug auf den kommenden Messias, zum Beispiel aus Jesaja 7, Vers 15, wo es heißt: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Hier ist das dran. Maria ist die Jungfrau. Man fragt sich aber, wie lebendig die Erwartung noch war nach 400 Jahren Stille. Das können wir uns auch fragen, wie haben wir heute ja darüber gehört, wie lebendig unsere Erwartung noch ist, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. Wir warten schon über 2000 Jahre. Es hatte sich auch damals so lange nichts getan und man hatte alle Hände voll zu tun mit seinem Alltag, wie heute. Und ich denke, dass Maria und Josef in diesen Tagen voll beschäftigt gewesen sind mit den Vorbereitungen für ihre Hochzeit und auch für ihr gemeinsames Leben nachher. Ich denke immer, dass Josef wahrscheinlich viele extra Stunden in seiner Werkstatt gewesen ist, weil er Möbel angefertigt hat für die Wohnung oder für das Haus. Vielleicht hat er auch an das Haus gebaut und Maria wird genäht und gestickt haben für den Haushalt, Sachen für den Haushalt, aber auch ihr Brautkleid. Es war lange Zeit Brauch in jüdischen Familien, dass ein Mädchen schon mit 8 oder 9 Jahren ein Stück Stoff bekam. Und sie durfte oder musste diesen Stoff bearbeiten, mit Stickereien verschönern. Und der Stoff wurde dann später gebraucht als Teil ihres Hochzeitskleides. Das ist wahrscheinlich ganz schief angefangen, da musste sie es noch lernen, dann wurde es immer schöner. Und ich denke bei dieser Tradition immer daran, wie wir auch als Braut Christi und schmücken dürfen und dann als strahlende Braut ihn erwarten dürfen. Wir schmücken uns unter anderem mit den Eigenschaften Jesu Christi, die er in uns entwickeln will, mit seiner Geduld, mit seiner Liebe, mit seiner Treue. Und nun geschieht in der Geschichte, es geht ja um Maria, wir versetzen uns in ihre Situation, es geschieht etwas, wodurch alles schlagartig verändert. Es geht nach 400 Jahren der Himmel auf. Man kann es auch so sagen, Maria bekommt aus heiterem Himmel Besuch. Und sie wird mit diesen Worten begrüßt, sei gegrüßt, du Begnadigte. Begnadigte. Wir finden das Wort auch in Epheser 1, Vers 6. Und da erfahren wir, dass dieses Wort uns alle gilt, die wir Jesus lieb haben. Es heißt in Epheser 1, Vers 6, er hat uns begnadigt in dem Geliebten. In Christus, wir sind Begnadigte. Schön, oder? Wir sind Begnadigte. Begnadet, da sagen Menschen, naja, begnadet ist jemand, wenn er besondere Gaben hat, vielleicht musikalisch oder als Maler oder Malerin. Aber darum geht es hier natürlich nicht. Wir wissen auch nichts, worin Maria sich eventuell ausgezeichnet hat. Sie war ja erst 15 oder 16 Jahre alt. Also muss das Begnadigte hier eine andere Bedeutung haben. Sie hat Gnade gefunden in Gottes Augen. Sie war gesehen. Sie war geliebt von Gott. Und dann folgen die Worte: Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Der Herr ist mit dir. So kräftige, so wunderschöne, so trostreiche Worte. In einer Situation, die sehr ungewohnt ist, denn natürlich, es erscheint nicht jeden Tag ein Engel, oder? Eigentlich fast nie. Und wir lesen auch, dass Maria bestürzt ist über das Gesagte und über die Erscheinung des Engels. Sie erschreckt, heißt es in Vers 29, wir sind in Lukas. Sie ist bestürzt, aber sie ist nicht panisch. Sie schreit nicht um Hilfe, sie rennt nicht davon, sie ist nur verwirrt. Ich denke, sie ist überwältigt und sie überlegt, wie sie diesen Gruß verstehen soll. Sie überlegt. Ich denke, dass das dieses stille Überlegen dieses Mädchen, diese Frau kennzeichnet. Maria hat in ihrem Leben vieles in der Stille überlegt, vieles überwogen. Sie war nicht eine, die gleich zu ihrer Mutter rennt oder eine Freundin anruft. Sie war nicht eine, die überall herumgeredet hat, was sie erlebt hatte oder gesehen hatte oder was sich getan hatte. Maria war eine, die sehr viel in der Stille verarbeitet hat. Ich denke, das ist eine Tugend, wenn man das so sagen kann, wenn man das kann. In der Stille Dinge verarbeiten. Und ich denke, dass sie in der Stille auch sehr viel mit ihrem Gott geredet hat. Vers 30, fürchte dich nicht, Maria. Fürchte dich nicht. Wie wunderbar, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil Gott Gutes mit uns vorhat, weil er uns liebt, weil er uns bei sich haben will und weil er bei uns sein will. Er sagt auch Maria. Er nennt sie bei ihrem Namen. Er kennt sie. Er kennt auch ihre Gedanken. Wir denken am Psalm 139, wo David das unterstreicht und auch seine Verwunderung zeigt. Du kennst meine Gedanken, du weißt schon, was ich sagen werde, wenn ich noch nicht einmal die Worte gefunden habe, um auszudrücken, was ich sagen will. Er weiß alles von Maria. Verse 30, 31, du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und seines Königstums wird kein Ende nehmen. Stellen wir uns mal vor, da steht sie, ein Teenie, eine Jungfrau, ganz bewusst Jungfrau. Denn sie und ihr Verlobten wollen warten, bis sie verheiratet sind, wollen nicht miteinander schlafen. Und dann kommen die Worte, du wirst schwanger werden. Und wiederum bin ich erstaunt über ihre Reaktion. Sie war so jung, man nimmt an, tatsächlich 15, 60. Dann frage ich mich, wie hat sie reagiert? Lacht sie bei sich, wie es Sarah tat? Sagt sie dem Engel, jetzt warten Sie mal, ich bin verlobt, ich werde heiraten. Dann wird es hoffentlich mal dran sein, dass ich schwanger werde, aber jetzt nicht. Und apropos, das ist etwas zwischen Mann und Frau. Also, sagt sie nicht. Es gibt nur eine einfache Frage in Vers 34. Maria sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Es wird einige Male in Lukas 1 betont, dass Maria eine Jungfrau war. Es soll deutlich sein, dass die Schwangerschaft Marias nicht aus menschlichem, männlichen Samen entstanden ist, sondern das Werk des Heiligen Geistes gewesen ist. Wer das nicht glaubt, macht die Botschaft des Evangeliums zunichte. Wenn wir das nicht glauben und wenn wir es nicht wagen, auch Menschen zu sagen, ja, wir glauben das tatsächlich, auch wenn ihr das irre findet, dann machen wir die Botschaft des Evangeliums, dann machen wir Gottes Werk zunichte. Die Empfängnis Christi muss von oben sein, denn dieses Kind ist Gottes Kind. Also die Empfängnis muss von oben sein. Lukas 1, 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das Heilige, also die Empfängnis Christi, betont sowohl seine Gottheit als auch seine Sündlosigkeit. Und im Stammbaum Jesus wird das betont, haben wir gesehen in Matthäus, da steht nicht das Wort gezeugt. Dieses Kind wurde der Maria geboren, die mit Josef verlobt, später verheiratet war. Marias Auserwählung ist natürlich ein riesiges Vorrecht gewesen. Der Engel sagt das auch, sie ist gesegnet unter den Frauen. Aber dieses Vorrecht einer Berufung, und hier ist es eine sehr spezielle Berufung, bringt immer auch Leiden mit sich. Und wenn Maria jetzt ein Ja zu ihrer Berufung findet, nimmt sie in neutestamentlicher Sprache ihr Kreuz auf sich. Dann nimmt sie ein Kreuz auf sich. Jesus hat davon gesprochen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, ganz scharf gesagt, er geht zu seiner Kreuzigung. Denn wenn Menschen ihr Kreuz auf sich nahmen, dann war das, weil sie zum Tode verurteilt waren und weil sie unterwegs waren zu ihrer Kreuzigung. Da mussten sie ihr Kreuz tragen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Er geht zu seiner Kreuzigung, er ist bereit, das eigene Ich zu töten und Gottes Willen zu suchen und zu tun. Er ist bereit, sein Fleisch zu töten, das heißt, sich nicht führen oder sogar bestimmen zu lassen von seinen Gefühlen oder von seinen Lüsten oder Sehnsucht. Marias Träume über ihre Zukunft müssen weichen vor Gottes Gedanken und Plänen. Leid, ein Vorrecht und Leiden für diese junge Frau, die jetzt vor einem enormen Dilemma steht. Wenn sie ein Ja zu Gottes Auftrag findet, wird alles, was bis jetzt gedacht und geplant war, ins Ungewisse gerückt. Wie wird Josef reagieren? Wird er sie noch heiraten wollen? Was wird man von ihr denken, wenn ihre Schwangerschaft sichtbar wird und bekannt wird? Was wird sich herumsprechen in ihrem Wohnort? Wird sie ihr Leben lang diesen Ruf, schwanger vor der Ehe, mit sich tragen? Und wie wird es sein, um Gottes Sohn großzuziehen? Wie wird das sein? Wenn ich an Maria denke, dann kommen mir zwei Dinge in den Sinn. Und das allererste ist, was sie sagt, ihre Reaktion in Lukas 1, Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Siehe, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe nach diesem Wort. Für dieses Mädchen ist mit den Worten des Engels alles unsicher geworden. Und trotzdem nimmt sie Gottes Wort an und ist sie bereit, das geschehen zu lassen, das ihr Leben durcheinander wirft. Ich bin die Magd. Ich bin die Dienerin des Herrn. Das heißt, ich verzichte darauf, mein Leben nach meinen Wünschen zu gestalten. Ich habe keine Rechte mehr. Ich verzichte auf Selbstbestimmung. Ich handle nach deinem Wort, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir denken an Samuel, der so ganz jung im Tempel war, bei Eli, von Gott gerufen wurde. Er wusste nicht, was dran war, was los war. Der Priester Eli verstand es auch nicht. Irgendwann kapierte er es und dann sagte er dem Jungen, wenn du Gottes Stimme wiederhörst, dann sagst du, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Hören ist schon schwierig und danach handeln noch schwieriger, oder? Und dieses Mädchen sagt das. Sie redet nicht mit dem Engel, so wie ich das erwarten würde, aber wir haben unsere Hochzeit schon geplant. Die Gäste wurden schon eingeladen. Wir haben schon alles Mögliche besprochen. Ich freue mich so. Wird das dann überhaupt nicht mehr geschehen? Wie soll ich das verstehen? Und ich bin noch überhaupt nicht so weit, dass ich Mutter werden will oder kann. Darüber haben Josef und ich noch nicht einmal gesprochen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und ich sage es noch einmal, wenn wir das sagen, wenn wir vor Gott stehen und sagen, hier bin ich, dann bedeutet das, dass ich sage, ich verzichte darauf, mein Leben nach meinen Wünschen zu gestalten. Oder mein Leben so zu gestalten, wie es in der Welt normal und üblich ist. Ich bin bereit, meine Rechte aufzugeben. Ich verzichte auf meine Selbstbestimmung. Ich werde nicht mehr sagen, ich will, ich habe vor. Ich werde immer sagen, Herr, was willst du? Das ist Hingabe, oder? Und zwar ohne Wenn und Aber, dass ich vor Gott stehe und sage, du darfst alles bestimmen. Ich gebe dir alles ab, ich stehe mit leeren Händen da, du darfst sie fühlen, du hast das Sagen, komme was mag. Das bewundere ich in Maria. Das bewundere ich in Maria. Das zu sagen, fällt mir persönlich sehr schwer. Euch auch vielleicht, wenn wir ehrlich sind, oder? Wir haben doch unsere Wünsche. Wir haben doch unsere Pläne, wir haben unsere Träume. Und hier sehen wir, wie das ist, wenn man vor Gott steht. Und Gott sagt, bist du bereit, mein Sohn zu folgen, dann nehme dein Kreuz auf dich, dann akzeptiere, was kommt. Es muss Maria in diesem Moment klar gewesen sein, dass ihr Ja ein enormes Risiko für sie mit sich brachte. Denn Josef würde das gleich wissen, dass das Kind nicht von ihm sein konnte. Es wäre zu erwarten, dass sie von ihm und von der Gemeinschaft verstoßen werden würde. Oder Schlimmeres, dass sie gesteinigt werden würde. Denn das war die Strafe auf Ehebruch nach dem alten Gesetz in 5. Mose 22, 23 und 24. Von Ehebruch würde sie beschuldigt werden als Schwangere, denn als Verlobten waren sie und Josef öffentlich schon ein Paar. Eine Verlobung war damals viel fester, viel verbindlicher, als heute der Fall ist. Verlobten wurden rechtmäßig als Mann und Frau angesehen. Und die Auflösung einer Verlobung erforderte eine öffentliche Scheidung, eine öffentliche Entlassung. So stark, so verbindlich, so öffentlich war das. Und jetzt sehen wir Gottes Treue, indem er nicht nur mit Maria redete, sondern auch Josef besuchen ließ, und zwar in einem Traum. In Matthäus 1, 18 bis 24, da erscheint ihm Josef ein Engel des Herrn im Traum. Er nennt Josef Sohn Davids und er beruhigt ihn. Er soll sich nicht fürchten. Er soll Maria in sein Haus aufnehmen, was so viel bedeutet wie, er soll sie heiraten. Denn, Vers 20 in Matthäus 1, was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Und dann finden wir in den Versen 21 und 22 den Hinweis wieder auf die alte Verheißung aus Jesaja 7, Vers 14, eine Jungfrau wird schwanger werden. Bei Josef ist dann schon der Gedanke gekommen, um Maria zu entlassen. Es hat sich also ein Gespräch zwischen den beiden gegeben, denn er ist informiert gewesen. Das ist wieder ein Puzzleteil, der uns fehlt. Wir erfahren nichts über ein Gespräch zwischen den Verlobten und ich würde wieder sagen, das ist deswegen, weil es uns nichts angeht. Das muss ja sehr privat gewesen sein. Ich denke, dass Josef von der Bericht seiner Verlobten tief gekränkt und total durcheinander gewesen sein muss. Und ich finde das auch total beeindruckend und so ja, beachtlich, um zu sehen, wie sorgfältig dieser Mensch trotz seines Schocks dann mit seiner Verlobten vorgeht. Er wird als gerecht beschrieben, Josef. Und so handelte er auch. Er nahm sich vor, nach Matthäus 1, Vers 19, sie heimlich zu entlassen. Das bedeutet, dass er sie nicht zu Schande machen wollte. Er wollte das stille und leise machen, damit sie nicht geschädigt werden würde. Er hatte vor, in aller Stille eine rechtmäßige, eine juristische Scheidung zu vollziehen, was nach jüdischem Brauch erforderlich war, 5. Mose 24. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann war eine heimliche Entlassung natürlich überhaupt nicht möglich. Sie lebten ja beide in Nazareth. Wie hatte er sich das gedacht? Das einzig Mögliche in dieser Situation war, dass er wegziehen musste. Dass er also woanders neu anfangen musste, das wäre ein enormes Opfer gewesen. Dann hätte er seine Werkstatt schließen müssen. Dann hätte er wegziehen müssen. Er hatte wahrscheinlich auch seine Eltern da. Und dann hätte er in einer fremden Umgebung sich niederlassen müssen, irgendwie wieder zu arbeiten beginnen. Das wäre ein enormes Opfer gewesen. Aber gelöst hätte das nichts, denn dann hätte Maria als Hure dagestanden. Dann wäre sie schwanger gewesen. Von wem? Also das war keine gute Lösung, aber man sieht, wie er gedacht und gedacht und gedacht hat, wie kann ich das so machen, dass Maria keinen Schaden leidet. Das finde ich sehr beachtlich. Hier sind die Worte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, nicht nur gesagt, hier werden sie erfahren. Hier werden sie gelebt. Es wurde nicht nur von Maria, sondern von Josef unheimlich viel gefragt. Ich denke, dass Josef in den 3 Monaten, die Maria bei ihrer Verwandte Elisabeth verbracht hat, unheimlich gerungen hat. Er war alleine, seine Verlobte war bei der Verwandte Und ich denke, dass Josef gerungen hat. Er hatte in diesen 3 Monaten natürlich Gelegenheit, um die Dinge mit seinem Herrn einzuordnen und um sich vorzubereiten auf die kommende Zeit. Ihm war ja gesagt worden, du sollst Maria zu dir nehmen, du sollst sie heiraten. Wir wissen, darüber hat Andreas gesprochen, wie es Maria gegangen ist, als sie bei ihrer Verwandte ankam, Elisabeth, in Lukas 1, 41. Nicht ganz sicher, wo Elisabeth und Zacharias lebten, irgendwo im Bergland in Juda. Und wir erfahren, wie Elisabeth bei der Begegnung mit Maria mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und ein prophetisches Lob ausrief. In Lukas 1, 42. Gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die Mutter meines Herrn, da steht ein 15-jähriges Mädchen und Elisabeth ist eine ältere Frau, die ist wirklich vom Heiligen Geist inspiriert gewesen. Sie hat das Kind erkannt, das Maria bei sich trug, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr, Maria, vom Herrn gesagt worden ist. Und dann reagiert Maria in dieser Situation auf den Lobpreis der Elisabeth mit einem eigenen Lobpreis, den wir auch kennen als das Magnificat. In Lukas 1, Abvers 46, da spricht Maria, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechts Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Dieses Lied ist voller Anspielungen und Zitate aus dem Alten Testament. Und der Lobgesang Marias, wir sollen den eigentlich nie ganz schnell lesen, denn er ist beeindruckend, weil er so tief ist. Ihr Lob und Dank übersteigen ihre persönlichen Umstände. Sie dankt Gott nicht nur für das, was er an sie persönlich getan hat, sondern für sein Wesen, für sein Wirken in der Geschichte und in der Zukunft. Ich möchte ganz kurz 4 Stufen erwähnen, die wir in diesem Loblied entdecken und Sie ermutigen, das später nochmal gut nachzuschauen. Die erste Stufe oder das erste Thema finden wir in den Versen 46 bis 49. Hier jubelt Maria zuerst über Gottes Gunst und seinen Segen für sie persönlich. Es ist das persönliche Niveau, was wir hier sehen. Sie ist tief verwundert darüber, dass sie die Jungfrau sein darf, über die Jesaja schon gesprochen hat, die leibliche Mutter des Messias. Sie ist verwundert, aber sie hebt sich nicht hervor. Gott steht im Mittelpunkt, ganz wichtig, um das zu entdecken. Sie nicht. Es geht um Gott. Sie nennt ihn ihr Retter, ein Wort, das sehr selten im Neuen Testament vorkommt. Wenn sie Gott als ihren Retter bezeichnet, dann betont sie, dass sie genauso wie alle Menschen Gottes Barmherzigkeit und Rettung von Sünde braucht. Sehr wichtig. Maria hat sich nicht als Heilige wie andere gesehen. Sie hielt sich nicht als unbefleckt oder sündlos ohne Erbsünde. Das sehen wir auch in ihre Worte. Er hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. In Vers 49 nennt sie Gott erst der Mächtige, dann auch heilig ist sein Name. Sie ehrt Gott. Sie selbst will nicht geehrt werden. Alle Geschlechter werden sie glückselig preisen, natürlich, Man wird sich an sie erinnern und staunen über das Wunder Gottes, aber sie bleibt die Niedrigere, die Niedrige. Die zweite Stufe finden wir in Vers 50. Da lobt Maria Gottes Wesen und seine Barmherzigkeit für alle, die ihn fürchten oder ehren. Da geht es um alle, die ihn fürchten oder ehren. Es geht da also um alle Menschen, die auf Gottes Gnade hoffen. Jetzt sind wir schon weg von ihren persönlichen Umständen und geht es um alle Menschen, die Gott fürchten oder ehren. Die dritte Stufe finden wir in den Versen 51 bis 53. Und da dankt Maria Gott für seine Allmacht und seine Liebe für die Schwachen und Hungrigen. Es geht jetzt um die Schwachen und Hungrigen, denen Gott Recht verschaffen wird, wobei er auch uns einsetzen will, uns Menschen. Also zuerst Maria persönlich, dann alle, die Gott fürchten oder ehren, dann die Schwachen und Hungrigen und dann in den Versen 54 und 55 die vierte Stufe, da finden wir das Crescendo des Magnificats, die Schlussworte Marias, die ihr Gebet zu einem prophetischen Lobgesang machen, denn sie dankt Gott für seine Treue seinem Volk gegenüber. Das ist nicht nur ein Rückblick, das deutet auf die Erfüllung der alten Verheißungen Gottes an Abraham durch Jesus hin. Toll, hä? Die vier Stufen. Denkt bitte noch mal weiter darüber nach, wenn ihr ein bisschen privat Zeit habt. Wir müssen weiter, leider. Lukas 2, da wird die Geburt von Jesus angekündigt. Als Nachkommen Davids müssen Josef und die inzwischen hochschwangere Maria in die Heimatstadt ihres Stammes. Also sie müssen in die Stadt Davids, das ist hier noch Bethlehem, ist Bethlehem und sie müssen sich da registrieren lassen. Wenn sie in Bethlehem ankommen, haben sie eine sehr lange Reise hinter sich, 120 Kilometer, mit einer hochschwangeren Frau, zu Fuß, vielleicht mit einem Esel, Kamel, wir wissen es nicht, aber 120 Kilometer. Wenn wir 120 Kilometer fahren müssen, dann denken wir schon mal nach, oder? Finden wir ein bisschen weit und hier haben diese zwei diesen Abstand zu reisen. Und mit dieser Reise wird wieder eine alte Prophezeiung erfüllt, nämlich aus Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Eine Prophezeiung wird erfüllt. Dieses Paar reist extra nach Bethlehem, da wird der Retter geboren. Und Bethlehem, da haben wir natürlich schon so viel erlebt. Da wurde Ruth hingebracht aus Moab. Dort fand sie eine neue Zukunft. Da wurde David gesucht und als König gekrönt oder gesalbt. Und jetzt wird hier Jesus geboren. In Lukas 2,7 wird davon erzählt, die Stadt Bethlehem ist voller Menschen, die Herberge sind ausgebucht. Und jetzt ist auffallend, dass wir nirgends in der Bibel lesen, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Schade, oder? Das haben wir ja immer geglaubt, große Enttäuschung. Vielleicht ist die Krippe schuld daran, dass wir das meinen. Es ist aber eher so gewesen, dass Maria und Josef eine Unterkunft in einem Wohnhaus gefunden haben. Im Bibeltext, im Vers 7, wird nämlich nicht das gängige Wort für Unterkunft oder Gasthof verwendet. Es ist eher die Rede von einem Raum im Sinne eines Extrazimmers oder eines Obergemachs in einem Wohnhaus. In Bethlehem hat man anscheinend einen solchen Raum nicht gefunden bei Privatleuten, hat man das gefunden bei Privatleuten, weil in den Herbergen kein Platz mehr war. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen in ihren Häusern meistens einen Raum hatten. Und die Familie hat hier gelebt, da ist alles geschehen, da wurde gekocht, gegessen und geschlafen. Und eine Stufe niedriger, da war der Teil des Hauses, wo das Vieh war. Und das war sehr gut, denn im Winter haben die ja Wärme auch verbreitet und hat die Familie davon eben profitieren können. Und es ist wahrscheinlich so gewesen, dass sie in einem solchen Haus aufgenommen wurden, eben weil die Menschen wirklich Mitleid gehabt haben. Die Frau war ja hochschwanger. Und die haben gesagt, na ja, ein Zimmer haben wir nicht mehr, das können wir nicht mehr anbieten, aber wenn ihr bereit seid, bei den Tieren zu schlafen, in dem großen Raum, dann könnt ihr das machen, dann haben wir auch eine Krippe für euch. Wahrscheinlich ist das so gewesen. Es gibt auch Menschen, die von einer Höhle sprechen. Aber das Wort, das hier verwendet wird, wäre eher das Wort für Raum, für einen Raum in einem Haus. Dann kündigt in Lukas 2, 8, Vers 20 ein Engel des Herrn den Hirten auf dem Feld die Geburt Jesu an. Die Hirten, die gehen direkt in die Stadt, machen einen Besuch bei Maria und Josef. Und dann finden wir eine zweite Aussage Marias, die unheimlich kostbar ist. Die erste war ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und jetzt lesen wir in Lukas 2, 19, da hat Maria und Josef die Nachricht von den Hirten gehört. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, so steht es in meiner Übersetzung. Sie behielt die Worte, die sie gehört hatte, in ihrem Herz und sie bewegte sie dort. Was heißt das? Wir müssen bedenken, dass Maria seit der ersten Ankündigung des Engels Gabriels, du wirst schwanger werden, nichts mehr erfahren hat. Keine Engelerscheinung mehr gehabt hat. Es wurde mit Zacharias gesprochen, es wurde mit Josef gesprochen, es wurde mit den Hirten auf dem Feld gesprochen. Sie haben auch einen überwältigenden Lobsang gehört von Engelscharen, aber Maria hat nichts mehr erfahren. Und jetzt befindet sie sich in einem wahrscheinlich dunklen Raum mit ihrem Kind. Es geht auch in diesen Tagen nach der Geburt kein persönliches Wort an sie. Und jetzt hört sie von den Hirten und bewegt diese Worte in ihrem Herzen. Sie behält es. Sie nimmt es auf, sie verarbeitet es, sie bewahrt, sie wiederkaut. Ich denke, das, was hier geschieht, wird auch von uns gefragt. Dieses Behalten, dieses Verinnerlichen, dieses Überdenken. Denn Gottes Wort will in uns landen und dort auch wurzeln. Es will unser Herz fühlen, es will unser Herz festmachen. Das braucht Maria, dieses Überdenken, das brauchen wir. Es erinnert auch an Psalm 1, wo es heißt, dass wir das Wort, dass wir darüber nachdenken, nachsinnen sollen. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir ist es oft so, dass ich das Wort schnell lese. Bin froh, wenn ich irgendwie einen Vers finde, das mir hilft. Aber hier werden wir herausgefordert und eingeladen, um ein Wort Gottes aufzunehmen, zu wiederkauen, zu überdenken, wieder hochzubringen, wieder darüber nachzudenken, diese Worte in unserem Herzen zu bewegen. Spannend. Ein Wort Gottes in unserem Herzen bewegen, ich denke, das muss gelernt sein. Und das macht Maria. Und das brauchen wir. Dann geht's weiter mit Maria, dann sind wir in Lukas 2, sind Josef und Maria mit ihrem neugeborenen Sohn im Tempel in Jerusalem. Da sollen sie ihn den Herrn vorstellen, das ist morgen dran, darum sage ich nicht viel darüber. Aber heute möchte ich nur hinweisen auf einen Satz aus der Prophezeiung des alten Simeons, der an dem Moment, wo Josef und Maria ihr Kind in den Tempel bringen, auch im Tempel ist. Und es betrifft einen Satz an Maria persönlich in Lukas 2, 33, 35. Auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Zuerst hat er etwas gesagt über den Dienst Jesu, wie das sein wird, dass manche Leute begeistert sein werden, andere eben entrüstet und böse und kritisch. Und dann sagt der alte Simeon, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Da steht sie mit ihrem Baby. Und gemeint wird hier ein großes Schwert, das eine große Wunde verursacht. Es ist ihre Seele. Es ist ihr Herz, das verwundet werden wird. Es geht um die Erfahrungen, die sie als Mutter Jesu machen wird. Es geht darum, unter anderem, dass sie diesen Sohn mehr als ihre anderen Kinder loslassen muss. Es geht um ihren Schmerz, um sein Leiden. Es geht um den Widerstand und den Schmach und die Kreuzigung, die Maria alles miterlebt hat. In den Berichten über Jesu Leben und Wirken in späteren Jahren kommt Maria nicht mehr so oft vor. Hier haben wir wieder ein Puzzle. In Matthäus 2 erfahren wir, dass die junge Familie nach Ägypten flüchten musste. Wir lesen dann, dass Josef seine Frau und das Kind mitnahm in Matthäus 2 nach Ägypten. Und später ziehen sie wieder auf eine Anweisung Gottes hin zurück und lassen sich in Nazareth nieder. Und das ist die Erfüllung einer alten Prophezeiung aus Hosea 11, Vers 1. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Maria und Josef haben in ihrer Ehe noch 4 Söhne und mehrere Töchter bekommen, unter anderem Markus 6, Vers 3. Und ich frage mich öfters, wie das für Maria gewesen ist, um diese Kinderschar großzuziehen mit einem Kind, das so deutlich anders war. Von Jesus wird gesagt in Lukas 2, Vers 40, er wuchs und er wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihn, ein besonderes Kind. Das wird nicht immer so in einer Familie, das ist nicht immer leicht. Wir haben heute diese Kinder, die so hochintelligent sein, das ist auch nicht einfach für die anderen Kinder. Hier ist ein Kind, das mit Weisheit erfüllt war. Ein paar Momentaufnahmen von Erfahrungen, die Maria mit Jesus gemacht hat, ganz schnell. Ich denke an den Vorfall, wo Jesus 12 Jahre alt war. Sie sind zum Osterfest nach Jerusalem gezogen, die ganze Familie. Die Familien haben sich auf der Pilgerreise und in Jerusalem über das Wiedersehen gefreut. Da wurde gelacht, da wurde geredet, da haben die Kinder miteinander gespielt. Und wenn sie dann auf dem Rückweg sind nach Hause, dann entdecken sie nach 3 Tagen, dass Jesus nicht dabei ist. Ist irgendwo hängen geblieben. Und sie haben einfach erwartet, dass er als 12-jähriges Kind mit den anderen Kindern gespielt hat und unterwegs war. Sie sind davon ausgegangen, er ist dabei. Und nach 3 Tagen entdecken sie, dass er nicht dabei ist. Und kehren zurück nach Jerusalem, da sitzt dieser 12-jährige im Tempel und redet mit Theologen. Ist doch irre. Und Maria und Josef sind entsetzt. Sie waren natürlich auch so beunruhigt, dass sie auch eigentlich auch böse sind und sagen dann, Jesus, kannst du dir vorstellen, wie wir das empfunden haben? Und Jesus antwortet ganz ruhig, aber wisst ihr denn nicht, dass ich mit den Dingen meines Vaters beschäftigt sein muss? Au, es tut weh, oder? Das ist ein Momentaufnahme, wo wir denken, wow. Und dann lesen wir auch in Lukas 2, und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen sagt, hier kommt langsam etwas Abstand. Das tut weh. Die Eltern verstehen ihr Kind nicht mehr. Und er ist eigentlich auch schon nicht mehr ein Kind. Und dann fügt Jesus sich wieder bei seinen Eltern, kehrt mit ihnen zurück nach Nazareth, wo er sich ihnen unterordnet als 12-Jährige. Und dann heißt es in Lukas 2, 51, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie hat es nicht verstanden, aber sie hat es auch nicht vergessen. Sie kann es nicht ganz fassen. Aber die Worte ihres Sohnes, wusstet ihr nicht, dass ich mit den Dingen meines Vaters beschäftigt sein sollte, die nimmt sie auf Lager, die werden gespeichert. Das braucht sie auch. Und hier in Jerusalem sieht man schon etwas davon, dass dieser Sohn sich immer weiter wegentwickelt von seinen Eltern, wenn man das so sagen kann. Es ist ein Abschied im Kommen, das ergreifend radikal ist. Die Eltern müssen immer mehr zurücktreten. Man geht davon aus, dass Josef zu Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus schon gestorben war. Aus Johannes 2, 12 ist dann zu entnehmen, dass die Familie ohne Josef nach Kapernaum gesiedelt ist. Und in diesen Jahren ist Jesus dann irgendwann endgültig von der Familie weggezogen. Er hat dann seinen Dienst begonnen, er war zuerst 40 Tage in der Wüste, da hat er gefastet, gebetet, dann ist er gegangen. Johannes 2, das erste große Wunder, die Hochzeit zu Kana. Ein Wunder, das uns erinnert an die erste Plage in Ägypten, aber dann umgekehrt. Damals wurde beim Gericht Gottes Wasser in Blut verändert. Hier ist die Gnadenzeit angebrochen, hier wird Wasser in Wein verändert und gibt es ein Fest. Aber zuerst sehen wir, dass die Gefäße mit Wein leer waren oder fast leer waren und dass Maria Jesus anspricht und sagt, weißt du, die Gefäße sind leer. Und dann sagt der Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, das tut weh, oder? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Er muss das sagen, sie muss wieder zurücktreten, sie muss lernen, dass Jesus bestimmt, wie was geschieht und wann was dran ist. Aber sie ist seine Mutter. Und sie hat auch so ein großes Vertrauen in ihm, dass sie es gewagt hat zu sagen, ich bin mir sicher, dass du das hier irgendwie lösen kannst, dass wir keinen Wein mehr haben. Frau, was habe ich mit dir von tun? Peinlich. In Lukas 4 ist Jesus in der Synagoge in Nazareth, da ist sie vielleicht dabei gewesen. Wir wissen es nicht, da liest er vor aus Jesaja und da wagt er es öffentlich zu sagen, dass er der lang ersehnte Messias ist. Dann verändert sich die Stimmung schlagartig. Zuerst waren Leute begeistert. Ist das Josef? Kennen wir den nicht? Haben doch Fußball mit ihm gespielt früher hier auf den Straßen. Und jetzt verändert sich das und will man Jesus umbringen. Hat sie das erlebt? Miterlebt? Hat sie das gehört? Es wird Johannes der Täufer enthauptet. Wie ist es Maria dabei gegangen? Hat sie gedacht, vielleicht morgen mein Sohn, heute Johannes, morgen mein Sohn? Hat sie Gott angefleht, das möge doch nicht geschehen? Wie war es in diesen Tagen bei ihnen zu Hause? Hat man da viel über Jesus gesprochen? Haben die Geschwister heftig diskutiert über seine Lehre und sein Wirken? Unter dem Volk gab es viel Gemurmel über Jesus und es ist sogar vorgekommen, und das muss Maria sehr peinlich gewesen sein, dass Menschen Anspielungen darauf machten, dass Jesus ein uneheliches Kind war. Johannes 8, Vers 41, da wird es Jesus direkt gesagt, wir sind nicht unehelich geboren. Und in der eigenen Familie, bei den leiblichen Halbgeschwistern Jesu, da war man auch nicht unbedingt begeistert über ihn. In Johannes 7, 5 lesen wir, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Es ist gut möglich, dass Jesu Geschwister bei denen waren, die Jesus ergreifen wollte, als er in Kapernaum heilte und Dämonen austrieb in Markus 4. Da lesen wir, die, welche um ihn waren, gingen aus, um ihn zu ergreifen. Vielleicht sind seine Brüder dabei gewesen. Wollten sie Jesus von seinen Aktivitäten abhalten, weil ihnen das peinlich wurde? Sie sind in späteren Jahren natürlich anders geworden, dann zum Beispiel Jakobus, der Verfasser des Briefes im Neuen Testament, war ein Bruder von Jesus. Er ist später der Leiter der Gemeinde in Jerusalem geworden. Und Judas, der auch einen Brief im Neuen Testament verfasst hat, war ein Halbbruder Jesus. Und dann ist da der Vorfall, wir sind fast da, erzählt von Matthäus, von Markus und von Lukas, wo Maria und die Brüder, die Geschwister von Jesus mit ihm reden wollen. Er ist in einem Haus und er heilt Menschen, er ist voll beschäftigt. Und seine Mutter geht davon aus, dass er Zeit für sie nehmen will, weil sie seine Mutter ist. Matthäus 12, 46, da sprach einer zu ihm, also einer geht zu Jesus, du, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete Jesus und sprach, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das tut wieder weh. Und hier sehen wir, dass jetzt alles wirklich verändert ist. Normalerweise verlässt ein Kind das Haus seiner Eltern und wird es selbstständig. Die Rollen werden anders. Mutter hat nicht mehr das Sagen. Aber hier verlässt ein Kind das Haus und Mutter hat nichts mehr zu sagen. Der Sohn hat das Sagen über seine Mutter. Sein Unterschied. Das macht dieses Loslassen wohl sehr schwierig. Die Mutter hat nichts mehr zu sagen. Der Sohn hat das Sagen über seine Mutter, weil er der Herr ist. Als er als 12-Jähriger in Jerusalem bei dem Fest von ihr getadelt wurde, da hat er sich noch unterordnet. Da ist er mit zurückgekehrt mit der Familie. Das ist jetzt vorbei. Jetzt hat Jesu Mutter und haben sich seine Geschwister ihm zu unterordnen, weil er Gottes Sohn ist, weil er der Herr ist. Sie haben auch keine Vorrechte, weil sie seine Familie sind. Sie dürfen sich nicht einmischen, sie dürfen ihn nicht kritisieren. Und so sieht man, es geht heute um Maria, wie sie immer mehr zurücktreten muss. Und man sieht natürlich auch bei ihr, wie, oder man spürt das ihr ab, wie schwer das für sie gewesen ist, ihren Sohn so leiden zu sehen, diese Ablehnung. Es ist, als würden wir heute Zeitungsberichte über unsere Kinder lesen. Und die werden ständig abgelehnt. Das ist sehr viel Kritik. Und da klingt das immer lauter, wir wollen den eigentlich loswerden. Das ist total daneben, was er sagt und tut. Das erlebt sie als Mutter. Und letztendlich, zum Schluss, steht sie dann ganz alleine beim Kreuz. Sie hat das nicht vorbeugen können, dass ihr Sohn verhaftet wurde, verhört wurde und dann sein Kreuz trug und nach Golgatha ging. Und wenn sie da steht, dann sehen wir doch eine ganz besondere Liebe bei Jesus für seine Mutter. Er lehnt sie nicht ab. Er zeigt Bekümmernis in den letzten Momenten vor seinem Sterben. Maria ist mit ihrer Schwester und noch zwei Frauen beim Kreuz gestanden. Und sie hat das gesehen, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Sie hat sein Blut gesehen. Sie hat alles miterlebt, stundenlang, wie er als Verbrecher dort gehängt ist. Und sie ist in den Tagen vorher wahrscheinlich schon in Jerusalem gewesen, hat das andere auch mitgemacht. Wie ist das für eine Mutter, um ihren Sohn sterben und leiden zu sehen, leiden und sterben zu sehen? Das ist bei einer Krankheit schon schlimm genug, oder? Aber was, wenn der Sohn an einem Kreuz hängt und von allen verspottet wird? Wie ist das für eine Mutter, um da alleine zu stehen? Josef war ja nicht mehr da. Wie hat Maria das erlebt, als Jesus als Gefangener in die Stadt geführt wurde oder als er blutüberströmt mit einer Dornenkrone auf seinem Haupt auf die Freitreppe des Palastes von Pilatus stand und eine verrückte Volksmenge um die Freilassung eines Verbrechers schrie und ihren Sohn bespottet wurde und sie ihn kreuzigen lassen wollte? Wie war das für sie? In Johannes 19 steht sie beim Kreuz, woran ihr sterbenden Sohn hängt. Und der Apostel Johannes, einer der drei vertrauten Jünger Jesu, ist auch da. Und dann spricht Jesus zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Er zeigt hin, deutet hin auf Johannes. Und dem Johannes sagt er: siehe deine Mutter. Und seine Botschaft ist sehr klar. Johannes soll für Maria sorgen. Maria darf sich ihm anvertrauen, die Verse 25 bis 27. Er sorgt an diesem Moment für seine Mutter, wo es ihm so schlecht geht. Wo er kurz vor seinem Sterben steht, sieht er seine Mutter und achtet darauf, dass sie versorgt ist. Er rechnet anscheinend nicht mit seinen Brüdern. Er rechnet mit Johannes. Zum letzten Mal wird Maria erwähnt nach Jesu Auferstehung. Dann ist sie eine der Frauen, die bei einem Gebetstreffen mit den Aposteln Jesu in Jerusalem dabei ist. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 14. Ich fange an bei 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Apostelgeschichte 1, 12. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, den Sohn des Jakobus. Und diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das ist jetzt nach der Auferstehung Jesu gewesen. Da sehen wir eine betende Mutter. Da hat sich alles total verändert. Mir geschehe nach deinem Wort, das hat Maria gesagt. Und das hat ihr Leben verändert. Das hat nicht nur Freude gebracht, das hat auch Leiden gebracht. Und wenn wir dieses Porträt, dieses Bild Marias sehen, dann sehen wir, was das bedeuten kann. Und dann ist die Frage an uns, wie reagieren wir? Und die Frage ist aktuell, denn wenn wir vor Gott stehen, dann ist das auch offen. Liebst du mich? Liebst du meinen Sohn? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen, mir nachzufolgen? Kannst du das aufrecht aussprechen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Bist du bereit, ob jetzt jung oder alt, bist du bereit zu sagen, ich muss mein Leben nicht selbst bestimmen? Ich bin bereit, bestimmte Wünsche, nein, alle Wünsche aufzugeben und darauf zu warten, was du von mir fragst? Bin ich so eine wie Maria, die Gottes Wort aufnahm und wiederkauerte und darüber nachdachte, das aufbewahrt in ihrem Herzen, wovon ist mein Herz voll? Und dann sind wir so dankbar, dass wir hier in Apostelgeschichte 1 und später natürlich im Wort Gottes, dass wir wissen, dass Jesus nicht gestorben ist und dass es damit nicht aus war, er lebt. Und er ist derjenige, der uns nicht nur ruft, sondern der auch sagt, ich bin dabei, alle Tage. Und ich habe euch auch nicht verwaist zurückgelassen, ich bin nur für eine kurze Zeit weggegangen und ich habe euch für diese Zwischenzeit, die übrigens inzwischen 2000 Jahre dauert, habe ich euch einen Tröster gegeben, den Heiligen Geist, der für immer in euch sein wird. Ich finde das so toll, dass mit dem Kommen des Heiligen Geistes die Anwesenheit Gottes verändert ist in eine Inwesenheit. Er ist nicht mehr anwesend, er ist inwesend. Und in einigen Tagen gehen wir nach Hause und dann fehlt uns die tolle Gemeinschaft hier und dann haben wir auf einmal nicht mehr so viel Zeit, um uns mit der Bibel zu beschäftigen, oder? Da fängt das Rennen an. Wir haben uns hier vorgenommen, dass wir uns nicht mitreißen lassen, aber das wird schwierig sein, denn es wird Weihnachten und da muss gefeiert werden. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass der Heilige Geist mit uns geht. Und dass er uns wieder beibringen will oder uns daran erinnern will, was wir hier gehört haben. Und dass er uns daran erinnern wird, was für uns, was für mich persönlich wichtig ist, was für mich dran ist. Dann müssen wir keine Angst haben. Dann kommt auch das Fürchte dich nicht wieder zurück. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen, ich kenne deine Gedanken. Ich weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Fürchte dich nicht. Und dann dürfen wir getrost, ob wir jetzt alleine sind oder mit dem Ehepartner oder mit einer Freundin oder wie auch nach Hause zurückkehren, dann dürfen wir getrost sein. Denn er geht mit uns und er bleibt bei uns, bis er wiederkommt. Und das ist auch die große Herausforderung, dass wir das nicht vergessen, dass er wiederkommt. Dass wir nicht verschlafen. Die haben 400 Jahre warten müssen, wir warten schon 2000, aber er wird kommen. Er wird kommen und wir werden uns auch wiedersehen. Ich tue jetzt schon, als ob wir uns jetzt schon verabschieden, tun wir noch nicht, aber wir werden uns wiedersehen. Und bis dahin dürfen wir damit rechnen, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen oder vollenden wird, nach Philipper 1,6. Dass wir verändert werden, dass an unser Brautkleid gearbeitet wird, damit wir geschmückt wie eine Braut vor Jesus stehen dürfen. Das wird eine riesige Freude sein. Wir wollen beten. Vater, wir wollen dir danken für diese wesentlichen Worte Marias. Siehe die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann auch die Worte, wo wir gelesen haben, dass sie über deine Worte nachgedacht, nachgesinnt hat. Herr, wir wollen von ihr lernen. Und wir wollen solche Frauen und auch solche Männer werden, die mit dir leben, die bereit sind zu sagen, wir nehmen ein großes Risiko, menschlich gesehen, aber wir sagen ja zu dir. Und vielleicht müssen einige unter uns das neu sagen. Und vielleicht müssen einige unter uns sagen, eigentlich ist es langsam so geworden, dass unsere eigenen Wünsche doch zurückgekommen sind und immer mehr das Sagen bekommen haben. Herr, wir wollen das lernen, wir wollen das üben, um das zu sagen, siehe, hier bin ich, mir geschehe nach deinem Wort. Segne uns, Herr, und setze uns ein. Mach uns zu Instrumente deiner Ehre, die der Welt ein Loblied hören lassen, ein Loblied über dich, der du deinen Sohn gesandt hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dafür danken wir dir, Herr, für deine Treue, dass du deine Verheißungen nicht vergisst, sondern dass du sie erfüllst. Schenke uns Vertrauen und schenke uns den Mut, um die Schritte zu setzen, die Schritte zu machen, die du von uns verlangst. Wir beten in Jesu Namen. Amen.